Apostel Johannes hat im Neuen Testament ja verschiedene Schriften geschrieben. Was hat er geschrieben? Das Johannesevangelium. Zweitens hat er geschrieben.
Drei Briefe.
Und drittens hat er geschrieben die Offenbarung Johannes. Ich habe als junger Student eine Arbeit machen müssen über die Echtheit der Johannesbriefe. Und zwar habe ich das getan über die Echtheit der Johannesbriefe. Und zwar habe ich das getan, um anhand der griechischen Ausdrücke Aletos, Aletheia, Aletinos, wo man hundertprozentig nachweisen kann, dass also jede Kritik nach meiner Meinung, die auch der modernste Theologie hat, ob Johannes dies geschrieben hatte oder nicht, völlig illusorisch ist. Auch die formgeschichtliche Methode ist bei Johannes am Ende. Nicht, sie ist, geht in die Luft. Denn diese Briefe müssen von Johannes geschrieben sein, auch wenn man das vergleichende Momente etwa in der Sprache, in den Begriffen immer wieder ansieht. Bei Johannes ist unter, vor allen Dingen auch im Denken. Wenn man den Johannesbrief oder die Johannes-Evangelien oder auch die Offenbarung vergleicht etwa mit Paulus, dann merken wir sofort, dass bei Johannes ein völlig anderes Denken ist als etwa bei Paulus. Bei Paulus ist das Denken linear, systematisch, nicht? Er entwickelt etwa Römerbrief einen Gedanken stur zu Ende, bis in die letzte Tiefe, dann kommt ein neuer Gedanke, und bei ihm ist das so wie eine Treppe, nicht, die man aufsteigt. Bei Johannes ist das anders. Bei Johannes ist es ein rotierendes Denken, würde ich sagen, in Spiralen. Johannes denkt manchmal immer Wahrheit, Lüge, nicht, Tod, Leben oder Licht, Finsternis, nicht, in diesen Gegensätzen. Da bewegt sich das Denken des Johannes, und das kann man da nachweisen. Er hat also immer, erlebt immer in diesem Teufel Gott, nicht? Also diese Gegensätze sind wie eine Spirale, die Brennpunkte kommen immer wieder bei ihm. Und das ist auch so in seinen Briefen. Johannes selber ist ja der Lieblingsjünger Jesu gewesen. Und wir wissen eigentlich verhältnismäßig sehr viel von ihm, wie kaum von einem anderen Jünger. Wir wissen, dass er fast 100-jährig in Ephesus gestorben ist, der einzige unter den Aposteln, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen Apostel, da sehen wir wieder, wie das Apostolat nicht behütet vor Martyrium. Alle anderen Apostel, ausgenommen Judas, der durch Selbstmord geendet ist, alle anderen Apostel sind Märtyrer geworden und sind nachweisbar für ihre Botschaft auch hingerichtet worden. Nur Johannes nicht. Johannes ist eines natürlichen Todes gestorben und er hat, wir wissen sehr viel von ihm, von Irenäus, von Kirchenvätern, Tertullian, also Leute, die etwa die apostolischen Väter, die bis in seine Zeit fast hineinreichen. Wir wissen von ihm, dass er, so berichtet ein Kirchenvater, je älter er geworden sei, immer Christus ähnlicher geworden sei. Wir haben kein Christusbild von Jesus, nicht? Also wir wissen nicht, wie er ausgesehen ist, auch gut, nicht? Das würde übel sein, wenn wir ein Bild hätten, nicht? Dann würden wir uns ans Bild hängen. Nicht an Glauben, das wäre die Gefahr. Aber ich wollte sagen, bei Johannes, da wissen wir, also da wird gesagt, je älter er geworden sei, umso mehr hätte er Jesus ähnlich gesehen, wie zwei alte Menschen, nicht wahr, wenn sie sich wirklich lieb haben, sich eigentlich immer ähnlicher werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt. Nicht? Wenn man geistig und geistlich zusammengeht im Gebet, wird man sich ähnlicher. Die Liebe, die Gemeinschaft, die ändert auch die körperliche Form. Dass eine Ähnlichkeit da ist. Ich habe das oft bei alten Menschen beobachten können. Und da wusste ich immer, das sind glückliche Leute. Also einmal das, dann wissen wir von ihm, dass er ja auch verhaftet worden ist unter Domitian. Etwa im Jahre 90 ist er verhaftet worden und er ist zur Insel Patmos verbannt worden. Und auf dieser Insel, öden Felseninsel, da hat er die Offenbarung empfangen, nicht? Die jetzt immer mehr an Gewicht zunimmt, je näher wir dem Ende kommen. Das ist ganz eigenartig. Über kaum ein Buch wird augenblicklich so viel geschrieben wie über die Offenbarung. Und Luther hat von der Offenbarung noch gemeint, man solle sie eigentlich in die Elbe versenken. Er hat überhaupt kein Verhältnis zur Offenbarung gehabt. Komischerweise. Der Mann, der allein durch den Glauben dem Gott da die Dinge geschenkt hat, der hat zur Offenbarung, auch zum Jakobusbrief, überhaupt kein Verhältnis, Drohne, Epistel, nicht? Da hat er Ausdrücke gebraucht, die geradezu an der Grenze des Möglichen liegen. Nicht? Also ihm war das nicht aufgetan. Wir sehen da immer wieder auch die Begrenzung der Gottesleute, nicht? Und der Zeugen Gottes, wie Gott immer nur bestimmte Erkenntnisse gibt. Aber nicht alles. Man soll von einem Gottesmann nicht erwarten, dass er ein Orakel ist in Delphi, der immer alles wahrsagen kann. Er hat nur bestimmte Erkenntnisse, in bestimmten Grenzen. Nicht? Ich bin immer in Angst, wenn Menschen mein Wort für absolut setzen. Das wäre schlimm. Nicht, versteht ihr? Ich habe bestimmte Erkenntnisse. Und die weiß ich im Grunde ganz genau, dass das geschenkt ist. Nicht? Aber versteht ihr? Andere nicht. Krelingen, ihr war eine Erkenntnis, die ich durchführen musste. Zweifellos. Und mir ist hundertprozentig gewiss, dass dieses Werk ein Glaubens-, ein Gotteswerk ist und Gottes gewollt hat. Wo es aber hinaus will, weiß ich eben nicht. Es liegt im Feuer und es wird sich entwickeln und der Herr wird es führen. Ist das klar? Also wir müssen da immer die Begrenzung sehen, nicht? Dass man nicht absolut setzt, nicht? Nicht die Gottesmänner als Orakel nimmt für alles. Das wäre falsch. Und Johannes? Nicht? Er war der Lieblingsjünger Jesu und er ist dann in Ephesus aus der Patmos zurückgekehrt und hat dann noch Jahre in Ephesus gewirkt. Er ist fast 100-jährig mit langem, schlohweißen Haar, mit Locken, so wird sagen die Kirchenväter, hätte er immer noch mit zwei Stöcken fast 100-jährig oben sich auf die Chorraum der Kirche gesetzt und hätte immer ein Wort gesagt, nicht wahr, das ja immer wiederkehrt bei ihm. Was so gewissermaßen das Grundmotiv seiner ganzen Evangelien ist, das Leitmotiv, nämlich Kindlein, liebe dich und dein Arm. Nicht? Nicht? Und da hat er die Hand nur gehoben zum Segen und so wissen wir von ihm und er ist dann selig gestorben. Nicht? Er war ja der Jesus wohl mit am nächsten stand, der Lieblingsjünger. Seine Geschichte beginnt, wenn ich so in die Evangelien lese, nach meiner Meinung etwa Johannes 1,35 folgende, wo Andreas von Johannes dem Täufer weggeht und wo sie dann bei Jesus in die Herberge einkehren. Zum ersten Mal einkehren und sie fragen ihn, Meister, und Jesus fragt sie, was suchet ihr? Und Jesus sagt, kommt und seht's. Und sie kamen und blieben den Tag bei ihm. Und da schreibt Johannes, er stellt sich selber nicht vor, sondern er stellt nur den Andreas vor. Nicht? Aber er muss es gewesen sein. Ich glaube, dass man das hundertprozentig sicher sagen kann. Warum? Er schreibt, es war aber um die 10. Stunde. Es war nachmittags 3 Uhr. Versteht ihr? Nicht nach unserer Zeitrechnung. Also, wenn er die Stunde so genau weiß, 3 Uhr, da kam ich mit Jesus zusammen. 3 Uhr fing mein Leben an. 3 Uhr, da kam die neue Schau. 3 Uhr passierte das Größte, was passieren kann. Jesus begegnete mir. Wenn er das so sagt, ohne Namen, muss er das auch behalten haben. Die ganz großen Stunden im Leben, die vergisst man nicht, die merkt man sich. Das Kleine, ach, da möchte man manchmal, dass man es gar nicht weg hätte, wenn man wegwischen. Aber die großen Stunden in deinem Leben, die bleiben für die Ewigkeit. Es sind im Grunde nur wenige Stunden in unserem Leben, die Ewigkeitswert haben. Und die sollten wir auch markieren, wie es Johannes getan. Ja, und dann ist er mit Jesus weggegangen. Und auch bei ihm, was ich Sonntag predigte, ist das passiert, die Umformung. Er kam mit seinem Bruder, wie hieß der Bruder von Johannes? Er war so ein bisschen Jakobus, nicht? Mit seinem Bruder Jakobus. Und wir wissen, dass sie beide sehr temperamentvolle Leute waren, nicht? Die auch Blut in den Adern hatten und die leicht über die Stränge hauen, nicht? Wie das bei Leuten der Fall ist, die nicht dran zu sich ihren Weg gehen. Und das sehen wir. Wie sie gekommen sind, das sehen wir. Und was sie geworden sind, sehen wir auch. Und es ist geradezu ungeheuerlich, wie Jesus, wie diese Wandlung sichtbar, ablesbar ist bei Johannes. Nämlich, etwa, wenn wir die Stellen nehmen, wo Jesus in Samarien einziehen will und Samarien die Tore verschließt, da sagen Johannes und Jakobus, Herr, das ist doch eine schauderhafte Sache mit dieser Sauwandel. Hier nicht, lass doch Feuer von... Nicht auf diesen Laden, du bist doch der Sohn Gottes, lass den ganzen Laden doch weg, nicht? Du brauchst doch nur ein Wort sagen, nicht? Da sind wir diese ganzen Schwierigkeiten los. Er will also die Schwierigkeiten, wollen die beseitigen und die Anfechtung wegnehmen und das genau das Verkehrte, was wir auch immer wollen. Das Fleisch will immer die Anfechtungen und die Widerstände beseitigen. Und wir erkennen nicht, dass die Widerstände anders überwunden werden müssen. Ich habe in meinem Leben immer, wenn ich gelernt habe, zu den Widerständen Ja zu sagen und zu den Anfechtungen, wurden sie mir von Gott genommen. Es ist also, Gott hat etwas vor mit den Widerständen, auch in deiner Umgebung, in deinem Leben. Du sollst zunächst mal an diesen Widerständen, an diesen Schleifsteinen, sollst du mal aus Gottes Hand annehmen. Alle Dinge zum... Und wenn du das getan hast, dann kann sie Gott, wahrscheinlich nimmt er sie dir dann. Aber da liegt die Schwierigkeit nicht beim anderen, sondern immer erst bei uns. Das ist meine Lebenserfahrung, wenn ihr es wissen wollt. Und deshalb rate ich, erspart euch manches, indem ihr Ja sagt zu Gottes Wegen. Nicht auch zu den Widerständen. Das ist eine harte Ecke. Ich weiß, wie hart das ist. Aber seht, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Nicht auch Samarien. Die Samariterin kennen wir ja. Wenn ihr für eure Kinder, für eure Töchter ein gutes Buch kaufen wollt, kauft für 3 Mark die Samariterin. Nicht? Das hat manches Mädchen schon einen guten Dienst getan, manchem Mädchen. Und ich wollte sagen, da ist, da sehen wir, da nennt Jesus die beiden Donnersöhne. Also Bollerköppe, würden wir heute sagen. Nicht? Versteht ihr, die so draufgehen. Und ist nicht doll, aus diesen Bollerköppen, aus diesen Donnersöhnen, hat er einen Mann der Liebe gemacht, nicht? Das ist die Schule Jesu. Den hat er umgeformt, nicht? Und das letzte Gebot haben wir ja von Johannes, das neue Gebot, Kindlein, liebt euch untereinander und nicht nur das, sondern dass wir lieben sollen, wie er uns also die Liebe, die Jesus verlangt, ist nicht die allgemeine Menschenliebe, hat nichts zu tun mit der billigen Liebe, die heute in der Ökumene und so immer wieder bezeugt wird, sondern die Liebe Jesu, die erweist sich im Opfer. Wie er geopfert hat, wie seine Liebe Opfer war, wie meine Mutter mich opfernd gerufen hat zu Christus, so kommen wir nicht aus, wenn wir die Welt abholen wollen, ohne die opfernde Liebe Jesu. Die kommt an, auch heute noch. Nicht? Das spürt der andere, wenn ich mit ihm zusammen, ich muss gleich wieder wahrscheinlich zum Hof, zu einem Jungen, der Kreislaufstörung, der Schwierigkeiten hat, wo ich mich 10 Minuten mit ihm zusammensetzen muss. Nicht? Versteht ihr? Um ihm mal zeigen, väterliche Liebe, aber mehr als das. Nicht? Und dass ich ihn mal die Hand drücke und einmal die echte, glaubende, opfernde Nähe, dass man sich Zeit nimmt für den anderen, der gerade am Kippen vielleicht ist. Nicht, wie das denn oft ist, der jetzt gerade im Rauschgiftentzug lebt. Das ist natürlich eine fürchterlich harte Ecke, wenn der Nuckel weg ist, nicht? Wie beim Kind. Nicht? Und man schreit und jault, wenn ich den bloß wieder hätte. Nicht? Das ist eine harte Ecke und das muss man verstehen, nicht? Und da müssen wir Barmherzigkeit üben. Mit dem Du sollst ist da nicht allein alles gemacht. Nicht? Und deshalb ist wichtig, dass menschliche Nähe, wenn sie echt ist, hat große Wirkungen und große Kraft. Ich habe das oft bei sterbenden Kameraden gemerkt an der Front, wie wichtig das war, dass sie in ihrer Sterbeminute jemanden hatten, der ihnen die Hand drückte, mal streichelte oder ihnen mal einen Kuss auf die Stirn gab. Aber natürlich, im allerletzten ist alle menschliche Nähe nichts. Denn in der letzten Sekunde deines Lebens, nicht wenn du durchs Todestal gehst, da erreicht dich kein Menschenwort mehr. Da bist du wirklich allein. Es hat uns neulich in der Bruderschaft sehr bewegt, als hier ein Direktor, der zu unserer Bruderschaft gehört, der eine sehr, sehr glückliche Ehe lebte mit seiner Frau und berichtete vom Sterben seiner Frau. Und er tat das mit Tränen und dann eine halbe Stunde vor ihrem Tode, da sagt er zu ihr, Luise, spricht er mit ihr und mit einmal hört sie ihn nicht mehr. Und da sagt er, Luise, hörst du mich jetzt nicht mehr? Und da guckt sie ihn groß an, gibt ihm die Hand und sagt, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt höre ich nur noch ihn. Du bist jetzt nicht mehr da. Und er sagte uns mit Tränen, von dem Augenblick an war zwischen uns ein ganzes Leben Verbindung, ein Schnitt. Nicht? Er hätte das so gespürt, jetzt kenne ich dich nach dem Fleisch nicht mehr. Und trotzdem hat ihm noch die Hand gegeben und doch sagte er, es war anders. Der menschliche Schnitt ist da. Die irdische Liebe ist vorbei. Genauso wird es uns auch mal gehen. Nicht? An der letzten Ecke hört das auf. Und ob ich schon wanderte, du bist bei mir. Also, ich wollte sagen, diese Grenze müssen wir sehen. Nun, Johannes hat diesen ersten Brief geschrieben und er will uns berichten von dem, was im Anfang war. Was da im Anfang war, er fängt einen merkwürdigen Schachtelsatz an und überschlägt sich, er will anfangen und setzt immer neu ein, nicht? Und er kommt eigentlich mit dem ersten Satz gar nicht so recht zum Zuge. Was da im Anfang war, ja, was war denn im Anfang? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und der Pastor, bei dem ich im Unterricht gegangen, der hat uns das sehr richtig gesagt. Wir mussten, als wir das im Unterricht lernten, diesen Spruch, mussten wir für das Wort einsetzen. Im Anfang war Jesus Christus, nicht? Und das war richtig. Im Anfang war Jesus Christus. Alle Dinge sind durch Jesus Christus gemacht. Ohne Jesus Christus ist nichts gemacht, das gemacht ist. Das heißt also, wenn wir den Spruch ernst nehmen, und so dürfen wir ihn, müssen wir ihn übersetzen, ich will nicht zu breit werden, dann können wir wissen, der Schöpfergott ist Jesus gewesen. Der Schöpfergott, der uns begegnet ist, ist Jesus Christus. Alles, was wir von Gott wissen und sagen können, wissen wir nur über Jesus. Alle Religionen, Buddha, Mohammed, das sind Vermutungen, das sind Ekstasen der Menschen gewesen. Ich habe in dem neuen Buch geschrieben, nicht wahr, das glaube ich auch. Ich will nicht sagen, dass Buddha, Mohammed oder Zoroaster diese Leute bewusst spindisiert haben, sondern wenn jetzt in diesem Augenblick der indische Priester in Delhi in den Tempel geht und den Saft der Soma-Pflanzen trinken, die vorher das so ein Rauschgetränk, und dann Träume und Gesichter hat und das ausgibt als Gottesgesichte und Gottesstimmen, dann kann er persönlich davon überzeugt sein, dass das so ist. Das würde ich ihm nicht absprechen. Trotzdem würde ich sagen, es stimmt nicht, nicht? Er dreht sich im eigenen, es ist Selbsterfassung. Die Psychologie, die glaubt das ja, dass alles Selbsterfassung ist. Auch Christus meinen die ja, nicht? Versteht ihr das, was wir gerade sagen, bestreiten? Da liegt der Kampf zwischen mir und dem Sonntagsblatt ja. Nicht, dass ich sage, nein, hier ist Offenbarung, hier ist etwas anders, nicht? Hier ist keine Selbsterfassung, hier ist Ewigkeitserfassung. Also, ich wollte sagen, nicht hier an dieser Ecke, da, der macht subjektiv ehrlich sein, obwohl das objektiv, wenn man sagen soll, nicht stimmt. Nicht. Das wollen wir, aber bei Christus ist im Anfang war Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und trotzdem hat Luther recht, hinter dem, was wir wissen über Gott, ehe denn Abraham war, war ich, was durch Jesus Christus uns gedolmetscht ist von Gott, Gott selber, Konrad Ferdinand Meyer hat gesagt, was Gott ist, wird in Ewigkeit kein Mensch ergründen, doch will er treu sich alle Zeit mit uns verbünden. Ja, Gott selber, der ist, Luther hat geredet von dem Deus absconditus, von dem verborgenen Gott. Jesaja sagt, wohnt in einem Dunkel, das für unser Auge undurchdringlich ist, oder was dasselbe ist, er wohnt in einem Lichte, da niemand zukommen kann. Sein Angesicht ist millionenmal heller als die Sonne, sagt ihn. Nicht? Und wenn du in die grellste Sonne blickst, dann wird dein Auge dunkel. Also beides meint dasselbe. Es will besagen, Gott selber ist unserem menschlichen Zugriff völlig entzogen. Und deshalb ist es ein Witz, nicht wahr, Gott auszusagen. Und die Israel, wer Hebräisch lernt, weiß, die Israeliten, die die Offenbarung Gottes auf Sinai erlebt hatten und auch Sinai und Horeb, diese großen ewigkeitsgeschichtlichen Daten, die haben den Yahweh gar nicht ausgesprochen oder nur angedeutet den Namen, weil sie aus Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes den Abstand warten, weil sie das Unaussprechliche in Gott wussten. Was heute der Mensch alles sich einbildet, er könne das einmanipulieren in seine Welt. Nicht, da liegt der Graben, der unüberschreitbar ist, nicht? Gott ist der ganz andere, hat uns Karl Barth immer eingehämmert. Und darin hat er recht. Das habe ich bei diesem großen Theologen nie wieder vergessen. Nicht, das war das, was eigentlich seine Botschaft war, dass er uns immer sagte, hier liegt eine Grenze, die können wir nicht überschreiten. Nicht, da kann man keine philosophische Vermittlung machen. Hier gibt's nur der andere. Gott selber ist im Zugriff entzogen. Und wir haben keine Möglichkeit, über Gott auszusagen, anders, wenn nicht über Jesus. Und über ihn wissen wir Bescheid. Er ist die Offenbarung Gottes. Aber nun, er ist der Anfang auch dieser Welt. Zeit und Raum hat Christus gesetzt. Die beiden Kategorien, in denen wir leben. Sie werden aufgehoben, wenn er wiederkommt. Dann beginnt die Ewigkeit absolut. Dann ist erfüllte Zeit absolut. Dann ist die stinkige Langeweile vorbei, der Ringelpiez des Drehens. Dann hast du deine Lebensfrage so erfüllt, dass Betzel recht hat, wenn er sagt, alle Gedanken sind im Himmel nur ein Gedanke, Christus in Ewigkeit, das ist Seligkeit. Ich habe keine Möglichkeit mehr ohne diesen Gedanken, nur in diesem Bezug kann ich überhaupt in der Anbetung noch existieren. Und darin liegt die Seligkeit begründet, das stimmt auch, mehr können wir nicht aussagen. Nicht? Genau wie die Jünger bei Jesus schon immer wieder das Phänomen da ist, dass sie ihr Butterbrot vergessen haben, tagelang so gingen, dass sie, wenn man das ganz Große sieht, das Kleine gering achten. Und deshalb konnte Jesus sagen, wer habt ihr Mangel gehabt? Nie keinen, sagen sie. Doch hatten sie Mangel gehabt. Nämlich in Bezug auf ihn war der Mangel immer weg. Dann, er hatte alle Möglichkeiten in der Hand. Und in der Nachfolge mit Jesus erfährst du das Große. Nur der Unglaube hat Mangel. Der Glaube hat nie Mangel. Wenn er wirklich glaubt. Das wollen wir uns merken. Nicht? Nehmen Sie den Leib, gut, ihr Kind, Weib, lass fahren dahin. Sie haben keinen Gewinn, wenn ich glaube. Wenn ich ein Glaubender bin und in dieser Antinomie des Glaubens lebe. Im Anfang war, was im Anfang war, das will Johannes aussagen. Und ist ganz klar, er meint Jesus. Dass wir gehört haben. Er hat also in der Klippschule, in seinem Dorf, in der prophetischen Botschaft, in dem, was er gelernt hat, davon gehört. Der Glaube hat etwas mit dem Gehör zu tun. Der Glaube kommt aus dem rechten Hören. Und es ist heute das Allerschlimmste, was mir Guardini, der große Katholik, mal sagte, auch für seine Kirche, das würde ich auch sagen, dieser Schwund am Hörvermögen, das ist die Katastrophe, in der wir beide Kirchen liegen. Die Menschen können nicht mehr hören. Es gibt Menschen, die können nicht hören. Ich hatte in Aalen eine Frau, die war gläubig, die lag im Krankenhaus in Fernen. Und die hat dort, ist auch gestorben, ich habe sie beerdigt, aber die hat mir an ihrem Bett erzählt, wie im gleichen Zimmer eine krebskranke Frau las, die am letzten Morgen, noch Stunde vor ihrem Tode, die allergemeinsten Schundromane las. Eine Stunde vor ihrem Tode. Diese andere Frau aus meiner Gemeinde sah das, die geht hin mit dem Neuen Testament und will ihr eine Botschaft sagen. Im selben Augenblick, als die das erste Wort aus dem Neuen Testament sagt, da geht die sterbende Frau hoch und brüllt durchs ganze Krankenhaus, ich kann nicht hören oder ich will nicht hören, ich kann nicht hören. Erst will man nicht, dann kann man nicht. Dann ist Hörvermögen kaputt und dann bist du dahingegeben, sagt Paulus. In deinem eigenen, dann ist ein furchtbares Erwachen. Dann bist du, betest du dich an und das ist das Fürchterlichste, was Menschen tun können, wenn sie sich als Mitte setzen. Die ganze Katastrophe, Betzel hat das ganz tief mal gesagt, für mich, der Unglaube ist nichts anderes als die Reduzierung des Menschen auf sich selbst. Stimmt genau. Je mehr ein Mensch sich auf sich reduziert, umso unglücklicher ist er. Und wenn er alle Schätze der Welt hätte. Denn er ist nicht in der Erlösung. Er lebt im falschen Bezug. Er lebt immer am Leben vorbei. Der Bezug ist der, der im Anfang war. Er hat keine richtige Verbindung. Nicht? Er lebt genau vorbei, bei allem, was er meint. Er täuscht sich. Nicht in der Inde, nicht erlicht. Und was da im Anfang war, was wir gehört haben, das Hören nicht hier mit dem äußeren Ohr, sondern mit den Ohren des Herzens. Mir hat ein Arzt gesagt, das Herz hat auch Ohren. Und eigentlich, was ich nur mit dem Herzen gehört habe, was mich bewegt, das habe ich gehört. Nicht? Und das ist gar nicht viel. Man kann ein ganzes Leben die Kirchen, die Botschaften hören und hat sie nicht gehört. Mit hörenden Ohren, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Nicht, dass sie gehen Hilfe. Hören, recht hören. Zur Zeit des Eli steht in der Bibel, da wurde auf allen Dächern Gottes Wort gepredigt. Und da steht, trotzdem Gottes Wort war teuer im Lande. Nämlich, sie hörten, obwohl sie hörten, hörten sie doch nicht. Ist klar? Nicht, sie hörten falsch. Sie hörten nicht das Richtige, das Entscheidende. Sie hörten am Gehör, sie hörten mit falschen Ohren. Deshalb lass dir die Ohren ausspritzen durch den Heiligen Geist, damit du recht hörst. Und wenn du Gottes Wort nicht gehört hast, dann hast du dich selbst erfasst. Dann bist du nicht frei. Gottes Wort macht frei. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben, er behauptet, Johannes, ich habe das, was im Anfang war, mit meinen Augen gesehen. Ja, nachher sagt er etwas mehr. Er sagt, was wir erschaut haben. Im Griechischen steht eigentlich das Wort erschaut haben. Nicht mit dem Wort erschaut, nicht was ich erschaut habe, das ist schon mehr als sehen. Ich kann einen Menschen sehen, ich kann ihn liebenswürdig finden, er kann Affentheater machen, er kann sich verstellen, er kann konventionell mich anschminnen. Wie oft kommt das vor, dass wir uns täuschen mit Menschen, weil sie sich so geben und wir darauf reinfallen und nachher einmal entdecken wir, es stimmt gar nicht, nicht. Zum Beispiel, ich falle sehr leicht auf Menschen rein, meine Frau viel weniger. Wir haben besseres gemerkt dafür, die Riecher. Nicht? Also ich bin oft in mein Leben reingesaust, enttäuscht worden. Meine Frau sagt immer, du denkst immer von anderen, die wären genauso, so wie du. Mit einmal entdeckst, das stimmt ja gar nicht. Nee. Versteht ihr, ich setze zu viel voraus. Vielleicht richtig. Aber seht, da muss man aufpassen. Erschauen, heißt das deshalb. Und Johannes sagt, wir haben das, was im Anfang war, Jesus erschaut. Wir haben die Intention bei Jesus begriffen, dass er Gottes Sohn ist, nicht dass er der ganz andere ist. Man redet heute in der Jungen, in der Theologie so viel davon, von all den Widersprüchen in der Bibel. Brüder und Schwestern, das ist doch ein großer Quatsch, wenn ich das richtig nehme. Im Schnittpunkt, nämlich, sind alle Apostel ein Zeugnis. Er war der Sohn des Lebendigen. Da sind sie doch alle einig. Und wenn sie, der eine hat einen Blinden gesehen, der andere hat zwei gesehen, wie ich eine Kuh sehe und der andere hat sie zwei. Ich zähle drei Schafe, wenn ich draußen vorbeikomme, die anderen sind hinterm Baum. Na meine Güte, natürlich sind das Widersprüche. Aber diese Schreibtischhelden, die meinen, das wären ausgekochte, die Apostel, also wenn ich die lese, diese neueren Theologen oft oder Philosophen, das ist ungefähr so, als ob da ausgeklügelte, nicht so Künstler gesessen haben, die mit List und Tücke da alles sah mit ihrem Verstand da zurechtgemogelt haben für uns heute. Nicht? Meine Güte, nein, wie wunderbar, dass das einfache, handfeste Fischer waren, nicht? Die unverbildet waren, nicht so, wie wir wussten, wo man die Enten klauen kann, nicht? Und wo man das alles gelernt hat, nicht? Wie er sich räuspelt, wie er spuckt, habe ich ihm glücklich abgeguckt, nicht? Versteht ihr? Und die das wiederkäuen, was da irgendein Professor da vorgekaut hat und dann als eigenes Wissen herausgeben. Es gibt ganz wenig schöpferisches Wissen, im Grunde, nicht? Und da sollten wir vorsichtig sein. Das meiste ist wiederkäuen, wie bei einer Kuh, nicht? Sag mir, was du wirklich selber erarbeitet hast. Das ist wenig. Auch bei den Studenten, nicht? Nicht? Und deshalb schöpferisches Wissen. Das ist schon richtig, da sollte man aufpassen. Das ist sehr gering. Nicht? Das andere ist nachkauen. Und da muss man mal hart sein. Nicht? Aber dieser Schnittpunkt, wenn ich heute mit euch von hier nach Hannover fahre und wir gucken alle aus einem Fenster und wir schreiben einen Aufsatz, meine Fahrt von Rellingen nach Hannover, nicht, da würde der Aufsatz nicht in allem das Gleiche sein. Wir würden aber alle sagen, das Wetter war diesig, es regnet ein bisschen. Nicht? In diesem Punkt würden wir ja wohl alle einig sein. Die Sonne hätte besser strahlen können. Versteht ihr, die Mitte würde stimmen, also die richtige, die Sonnenbewegung. Und genauso ist es mit den Aussagen. Es zeigt die menschliche Begrenzung auf die Bibel. Die Bibel, ja, wir sind Fundamentalisten, wir stehen auf Gottes Wort, aber es ist durch Menschen hindurchgegangen. Nicht ein Schatz in irgendeinem das ist ein Wunder, dass Gott es nicht so fertig vom Himmel runtergenommen hat, sondern dass wir auch diese Dinge, die Begrenzungen mitsehen müssen. Der eine hat das vergessen, der andere das. Wäre ja komisch, wenn es anders wäre. Nicht? Wäre komisch, wenn es anders wäre. Nicht? Aber dieses Geschrei, was man da immer macht, im Schnittpunkt, alle klar. Alle Evangelisten, für die ist Kreuzauferstehung die Mitte gewesen. Das andere, die Wunder, war zweitrangig. Nicht vom Ende her muss man die Evangelien lesen. Nicht? Und das andere, das der kommende Herr. Also, was wir erschaut haben, Johannes hat die Liebe Christi erschaut. Er hat den Herrn Jesus ins Herz geguckt. Und er wusste, er hat seinen Pulsschlag verstanden und hat von diesem Pulsschlag her auch sein Leben gelebt und sein Zeugnis gesagt. Und es kann ganz gut sein, dass er, genau wenn ich Platon lese, bei der den Sokrates da übersetzt, dass der Platon da Gedanken eigenformuliert von Sokrates wiedergegeben hat, nicht? Versteht ihr? Wo die Worte vielleicht von Sokrates nicht mal gesprochen sind. Aber versteht ihr, dies Erschauen bedeutet, Und das wollen wir doch mal abnehmen. Der Johannes hat Jesus so verstanden, dass er noch diese Reden und diese Dinge im Jahre 90 oder 80, als er das Evangelium vielleicht geschrieben hat, da alles noch so gewusst hat, dass er es innerlich wahrhaftig im Erschauen der Wahrheit richtig übersetzt hat. Ist das klar? Nicht? Und das müssen wir verstehen. Matthäus hat die Bergpredigt, wir wissen heute genau, dass die Bergpredigt im Jahr 62 geschrieben ist. Nicht? Im Jahr 62 hat Matthäus noch die ganze Bergpredigt gewusst. Nun kann man sagen, Mensch, hat er gesponnen, nicht? Da am Tisch hat er sich hingesetzt. Ist doch Quatsch. Versteht ihr? Wenn ich heute, ich habe als Junge nie kapiert, da habe ich auch gedacht, das spinnt sich hier rein, wenn die alten Bauernfrauen bei uns im Dorf erzählten, oder manchmal, wenn sie bei uns saßen, ja, vor 25 Jahren, am Sonntag, 8. Sonntag nach Trinitatis, da hat Volkening, der große Erweckungsprediger Schmalenbach, der hat über den Text gesprochen und nun erzählten die eine Viertelstunde von dieser Predigt. Da habe ich gedacht, oh, die spinnen aber was nicht. Die können nach 25 Jahren, wollen die mir weismachen, was Volkening damals gesagt, siehst du, da kommt mein Intellekt und sagt, das kann ja nicht stimmen. Nicht? Versteht ihr? Die spinnen. Und nun kommt etwas anderes. Heute weiß ich, es stimmte genau, denn unter einer erwecklichen Predigt, da geht das so wie bei Maria. Sie behielt alles und bewegte die Worte in ihrem Herzen. Nicht, das ist vielleicht ins Herz rein, das ist etwas anderes. Ich bin vor einiger Zeit in Alshofen, da kommt ein Bauer, als ich aus der Kirche komme und sagt, Herr Pfarrer, im Jahr 52, am dritten Sonntag Trinitatis, haben Sie gepredigt. Und wissen Sie noch die Predigt? Ich sage, weiß ich nicht mehr. Nun erzählt er mir auch eine Viertelstunde, was ich geredet habe. Ich gucke den Mann ganz groß an und sage, hören Sie mal, wollen Sie mir das weismachen, dass ich das gesagt habe? Haargenau haben Sie das so gesagt. Nun kommt das Allerdollste. Ich weiß selber nicht mehr, was ich... Und der Mann weiß das noch. Und da sage ich, wie wissen Sie das? Und die Antwort, unter dieser Predigt bin ich zum Glauben gekommen. Ist klar? Da haben wir es. Der hat in dem Morgen so gehört, der hat mir das Wort von den Lippen genommen und ins Herz. Siehste, und nun kann er mir noch genau sagen, das hat der Kenner damals gesagt. Ist das klar? Und ich weiß selber nicht mehr. Kann immer passieren, dass man was vergisst, nicht? Es tröstet mich immer, wenn Dostojewski, der war 62 Jahre, da war auf dem Polizeipräsidium und da sollte er eine Liste ausfüllen und unter anderem auch den Namen seiner Frau, den Geburtsnamen. Dann hat er eine Viertelstunde rumgegrübelt, immer ans Fenster gegangen. Und schließlich hat er zum Polizisten gesagt, ja, es nützt alles nichts, ich muss erst nach Haus, muss meine Frau fragen, unter welchem Namen sie geboren ist. Und dann denke ich manchmal, wenn das bei Dostojewski passiert, dann kann dir das auch mal passieren, dass dir was entfällt. Nicht? Der war schon ein großer Geist. Nicht? Also, nicht, also, aber immerhin, nicht, die Apostel haben das, was sie gesehen, gehört, erschaut haben, uns wieder berichtet, was für sie das Wichtigste war. Und ist für uns auch das Wichtigste. Das andere ist uninteressant. Nicht? Zweitrangig. Und das wollen wir stehen lassen, nicht in Frage stellen. Und was wir betastet haben mit unseren Händen, also es gab damals in der Zeit des Johannes eine Richtung, eine theologische Richtung, die sagten, Jesus wäre so in den Scheinleib gekommen. Nicht? Und da sagt er, nein, nein, nicht, Gott ist nicht in einen Scheinleib zu uns gekommen, sondern wir haben ihn ich habe ihn selber gefühlt, das, was ihr hört. Ich habe an seinem Herzen gelegen. Er war Fleisch von unserem Fleisch, Bein von unserem Leib. Das ist das Unerhörte. Nicht? Wir haben es betastet mit unseren Händen, mit unseren Augen. Es war ganz echt, es war kein Gespenst. Jesus war da. Nicht? Das ist das Zeugnis, damit fängt er an. Und mit einem Mal durchbricht er diese Satzkonstruktion. Und da möchte ich auch gerne mit hineinnehmen, dass er das mit einem Mal mitten gesagt, was wir gehört, was gesehen haben. Und das bezeugen wir. Und nun, das Leben ist erschienen. Das ist das. Mit einem Mal bricht das durch, was bei ihm das Grundmotiv ist, was er sagen will. Das will er sagen. Das Leben ist erschienen in dieser Todeswelt, in dieser sterbenden, untergehenden Welt. Das ewige Leben ist zu packen. Kierkegaard hat gesagt, die einzige Neuigkeit des Erdentages ist der Ewigkeit Anfang heute und jetzt in Christus. Das ist es. Das ewige Leben kannst du packen. In jeder Sekunde liegt die Ewigkeit, seitdem Christus gestorben. Und das ist das Unerhörte, das Einmalige, die Chance. Ich wüsste keine, die, was für eine Chance wir hätten. Reich, Titel, Würden ist doch alles Quatsch. Aber ewiges Leben, das ist die Grundfrage meiner Lebensfrage, die seit dem Paradise Lost, seit dem verlorenen Paradies, ja mit mir läuft. Ich möchte es wieder haben. Ich suche es und kann es nicht finden. Ich träume, die Insel aus Träumen geboren, aber ich kriege sie nicht. Dieses ewige Leben, sagt Johannes, ist da. Ich kann es packen, heute und jetzt, in Christus. Und das verkündigen wir euch. Das bezeugen wir euch, steht eigentlich. Das ist unsere Aussage. Ihr, die ihr Sterbende seid und zu Sterbenden predigt, ihr könnt das ewige Leben haben. Das heißt, ein erfülltes Leben, nicht im Leerlauf. Ein erfülltes Leben, nicht im Hasch, nicht in der Wüste, nicht in ewiger Selbstbemitleidung. Es gibt Menschen, die mitleiden sich immer, das ist etwas trostlos, wenn Menschen sich immer bemitleidet. Nicht? Versteht ihr? Mitleid mit dir selber haben? Nein. Nicht? Weidet über euch und eure Kinder, nicht wahr? Da haben Mitleid mit, das Christus für dich. Darauf kannst du alles selbst Mitleid, darauf wird es nicht anders. Richte deinen Blick auf Jesus, auf den Gekreuzigten. Und das schreiben wir euch, dass ihr Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, da wo das ewige Leben gepackt ist, wo ich zu Christus komme, da ist meine Lebensfrage, mein Woher, ist geklärt. Diese Frage, woher, wozu, wohin, sage ich immer, unterscheidet mich vom Tier. Wir leben in einem anderen Bezug, der Mensch. Der Mensch, und wenn er alle Schätze der Welt hätte, Jesus sagt, nicht wahr, und wenn, ja, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt, gell? Nicht, wenn du alles hättest, was du träumst, und hättest, dann wärst du nicht satt. Siehst du, das ist für mich der Gottesbeweis, man kann Gott nicht beweisen, aber wenn es einen Beweis für mich gibt, ist das für mich der Beweis, dass es nichts gibt in dieser Welt, was unser Herz satt macht. Ist das nicht toll? Wenn du alles hättest, was du dir jetzt wünschst, die Konstrukte und alle Träumhäuser, alles Fernsehen und was du, ein Trauma, dir alles, da wärst du eben nicht satt. Verstehst du? Im Gegenteil. Du würdest genauso unglücklich, vielleicht noch unglücklicher sein. Nicht? Ich kenne steinreiche Menschen, die haben alle Schätze, Millionen und Abermillionen. Und eine Frau sagte mir neulich am Zürcher See, ich wohne in einem goldenen Käfig. Nicht Bettlarm. Nicht? Versteht ihr gar nichts. Und Ernst Beck, der große Millionär, hat mir gesagt, hier bei mir, in selben Maße wie meine Millionen wuchsen, wurde ich immer ärmer. Klar, die Täuschung wurde schlimmer. Nicht? Aber wer Christus hat, hat alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, denn er kann seine Vergangenheit abnehmen. Er lebt unmittelbar, er wird sich los. Wir schleppen uns ja immer mit. Und deshalb kommt die Angst unterschwellig. Denn das, was wir nicht echt gelebt haben, das reagiert, das macht sich bemerkbar in der Weckruhe des Gewissens. Da spüren wir verluderte Zeit, stinkige Selbstverliebtheit, vielleicht vergiftete Fantasie, vielleicht Hände, die am Körper gebunden sind, vielleicht verhurt, versoffen oder wo ich meinen falschen Bezug habe. Der Mensch reagiert im Gewissen. Und diese Vergangenheit, die kann ich ja nicht mit einem Strich wegtun. Ich kann sie mir selbst vergeben. Ich kann Täuschungen aufsuchen. Aber praktisch das Kreuz ist die einzige Möglichkeit, seine Vergangenheit loszuwerden. Und das ist das, was wir auf dem Hof erleben, dass hier die Erneuerung ist. Dass Menschen das vergessen können, dass Gott hier nicht gefragt hat, wie ich mein Leben verludert habe, was ich alles gemacht habe, sondern er hat gebüßt, er starb für mich. Er wurde meine Vergangenheit. Er wurde die Frage, die von der Camus sagt, dass die einzig echte Frage ist, die überhaupt gebetet ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Frage, die Antwort hat Christus in der Gottverlassenheit gegeben. Und deshalb ist es völlig falsch, haben die Reformatoren recht, wenn sie sagen, man versteht Christus nur von seiner Gottverlassenheit her. Oder man versteht ihn überhaupt nie. Es gibt keinen anderen Zugang zu Christus für mich als vom Kreuz her. Denn da komme ich in meiner echten Lebensfrage in Berührung. Hier ist ja die Frage, hier ist die Frage, die Jesus stellt, kongruent mit meiner eigenen Frage. Warum? Und hier hat er die Antwort gegeben. Er ist es geworden. Und ich war der Schuldige. Hier bin ich der Angeklagte. Weil er für mich in die Gottverlassenheit gegangen ist. Nicht? Hier wurde er das Lamm Gottes. Hier ist er geopfert. Ich habe es oft erzählt, wie ich einmal gesehen habe, wie bei uns auf dem Hof ein Schaf geschlachtet ist. Ich bin weggelaufen und habe geschrien. Nicht? Ich habe es nie wieder sehen können. Und wenn auch hier mit Schafen geschlachtet werden, nicht dabei sein können. Im Augenblick, der Schaf, die Schäfer nahm das Schaf, das guckte den großen Schäfer an, voller Vertrauen, er schnitt die Wolle weg und dann schnitt er ihm die Kehle durch, das Blut kam. In dem Augenblick verdrehte das sterbende Schaf die Augen und guckte den Schäfer an und ich las in diesen Augen die Frage, warum tust du das? Nicht? Und da habe ich kapiert, warum die Bibel sagt, siehe, das ist Gottes. Weil sie sagt, diese eure eigene Frage, die steht in Christus zur Debatte. Und ihr überspielt diese Frage, eure eigene Lebensfrage, eure Vergangenheit, zu billig. Und er hat sie gelöst. Nicht nur in Christus gilt es, heute noch wirst du mit mir im Paradies. Hast du diese Frage überwunden? Und wozu? Dein Leben hat einen Zweck. Nicht, ja, was hast du? Schupfte Arbeit, ob du 1000 Mark mehr verdienst oder nicht, ist doch alles Witz. Nicht? Und es läuft weiter. Nicht? Ich sprach jetzt mit einem Finanzexperten, der sagt, dass wir in diesem Herbst noch mindestens 15-20% Geldentwertung weiterbekommen. Nicht versteht ihr? Es läuft alles weiter. Nicht versteht ihr? Pestilenz und teure Zeit. Nicht? Und unser Geld geht in den Dampf. Nicht? Das ist aber jetzt ganz gut. Nicht? Du isst noch ein paar Erdbeeren vorher davon. Nicht? Nicht? Also nicht. Es gibt so blöde Menschen, nicht? Ich war junger Pastor und gehe da durchs Dorf Dielingen. Ich war gerade da angekommen, da geht eine, da sehe ich da auf dem Bauernhof ein paar Frauen laufen und ich wusste, da wohnt ein Junggesell, der reichste Bauer von ganz Dielingen. Der war so reich, der hat aber so geizig, der saß nur bei einer Ölfunze, nahm kein elektrisch, das war zu teuer. Die Butter verkaufte er und aß Margarine, nicht? Und Frühkraut, nicht? Er auch, er hungerte. Für die Lachenden? Für die Lachen, das ist auch eine Theorie, nicht? Für die anderen, nicht? Die nicht mal danken. Ich hörte neulich, auf seinem Grabe liegt kein Kranz. Nicht? Die haben längst alles kassiert, wahrscheinlich sich noch Geld schlagen um die Erbschaft. Nicht? Nicht? Das ist dann das Ende. Nicht? Was für arme Reiche. Ja, und das werde ich nie vergessen, dann kam ich auf den Hof und da legten sie gerade den toten Bauern auf sein Bett, der hat einen Schlag bekommen, und legten ihn hin und als die ihn auf das Bett legen, schlug eine Frau das Kopfkissen zurück. Da lagen unter dem Kopfkissen aufgestapelt 70.000 Mark gebündelt. Nicht? Das war damals unheimlich viel Geld. Nicht? Alles gebündelt. Unterm Kopfkissen. Und oben auf dem letzten Schein lag eine entsicherte und geladene 08-Pistole. Nur stellt euch mal vor, hat der Mann, wie wunderbar hat der wohl geschlafen, auf seinen 70.000 08-Pistole, nicht? Wenn der Bursche durchs Fenster kommt, auf Gummischuhen, dass ich ihn gleich abschießen kann. Nicht? Glaubt ihr, dass der wirklich so gut geschlafen hat, wie ihr heute Nacht? Ja. Versteht ihr? Der hat immerhin Angst gelebt vor seinem Schatz, die 70.000. Und dabei sparte er dieser Ochse, nicht? Nicht? Dieser Blödmann, für die lachenden Erben. Nicht? Versteht ihr? Wenn er noch an der Riviera gefahren wäre. Nicht? Nicht? Das ist genau, was uns neulich hier der Pastor Bassani im letzten Jugendtag erzählte, von Flick, nicht? Der die ganze Mercedes-Werkstatt hat, nicht? Dass der immer in so einem alten Mercedes, den haben sie überhaupt, der ist nie in einen seiner neuesten Wagen gefahren. Das war ihm zu schade. Der ist immer in so einem kleinen alten Kasten da rumgejuckelt, nicht? Nun konnte der Mann, der doch alle Millionen hat, doch wahrscheinlich doch, das hätte sich doch leisten können, selber mal in 300er oder 800er in diesen dicken fahren, nicht? Aber dieser Blödmann, nein, sparen, nicht? Geizig. Nicht verstehst du, so was Blödes. Ich hätte mich da in so einen Dicken reingesetzt. Verstehst du? Ist klar, nicht? Da kann ich mal auch was. Das, wofür hat er denn die Fabrik? Andere fahren drin, Direktoren, und machen dicken Wilhelm. Und er, nicht? Er hat nichts. Er fährt in einen armen Volkswagen, nur so einen kleinen Juckel. Nicht? So was Blödes. Nein, da kann man ja auch mal angeben, nicht? Und das tut Johannes, nicht? Wer Christus hat, der ist reich. Und dieser Reichtum, den heben wir immer ab. Und was ich oft erzählt habe, wenn ich auch nicht weiterkomme, kann ich morgen weiter, nicht, dann habe ich oft erzählt, wie ich da am Lago Maggiore vor Jahren bei der Mutti, die jetzt bei uns ist, die hat da eine wunderbare Villa bei Luzern und der hatte sich meine Frau und mich eingeladen und ich bin ein sehr beschäftigter Mann und ich war ziemlich abgespannt damals und ich ging dann, weiße Jacke, weiße Hose, weiße Mütze mit einem Stock, ein bisschen in Lugano spazieren und dachte, jetzt will ich mal ein bisschen mich erholen, nicht? Jetzt bin ich ein paar Tage mal Urlaub, nicht? Und da gehe ich so durch Lugano und hinter mir, da gucke ich um, da ist ein katholischer Priester in seiner Kutte, immer hinter mir her. Wie Kätchen von Heilbronn, immer hinter mir her. Ich denke, habe ich den Magnet im Bauch, dass der immer da hinter mir kommt? Was will der Mann da hinter mir, nicht? da machte ich so ein paar Kurven. Er, der Priester, immer hinter mir. Denke, das ist ja komisch. Ich möchte den Zusammenhang wissen. Was bewegt den, dass er immer hinter mir Abstand dauernd hinter mir geht? Ist ja wie eine Gestapo. Na gut, ich setze mich auf die Bank, er kommt auch, er setzt sich neben mir. Na, wir gucken uns an. Bieno giorno, bieno giorno. Damit war mein Italienisch zu Ende. Nicht? Und, na gut, da fängt er an, Italienisch. Ich sage, no, 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 nix. Na, da fragte er, parlez-vous français, monsieur? Ich sage, un peu. Aber da fing er so schnell an, Französisch zu sprechen, da konnte ich auch nicht mit. Ich sage, longtemps, ein bisschen langsam, nicht, und so weiter. Aber dann, das wollte ich nicht. Einmal sagt er, sprechen Sie Deutsch? Ich sage, ja, ja, ich bin Deutscher. Ja, sagt er, ich auch Deutsch spreche. Ich sage, ja, und darf ich fragen, was haben Sie auf dem Herzen? Was bewegt Sie hier, dass Sie hier, haben Sie was? Da guckte er mich ganz groß an und sagte, die Frage hatte ich nicht erwartet, sind Sie ein Millionär? Und da packt mich der Bauernschalk und ich sage, aber selbstverständlich. Da sagt er, das habe ich sofort gesehen. Das muss ein Millionär sein. Ich hatte angegeben, nicht mit meiner Probe. Na, nun kann ich ja nicht lügen. Das geht nicht. Und da sagt er, ich bin arme Leute, Priester, da aus einem Kloster, Monocasino, da bei Büro. Und er war jetzt in Lugano und ihm wäre das Geld ausgegangen. Und er suchte einen Millionär, der ihm ein Menü stiftete, ein Abendessen. Und da sagt er mir, ob ich ihm wohl ein Abendessen, ein Menü stiften könne. Ich sage, aber selbstverständlich, wie sich das für einen Millionär gehört. Dann nahm er mich in den Arm, ich sage, halt, stopp, lieber Freund, jetzt müssen wir etwas klären. Wir haben mancherlei gute Beziehungen zum anderen, nicht? Sie sind katholischer Priester und ich bin lutherischer, evangelischer Pfarrer. Nicht? Also wir sind keine richtigen Brüder, aber so Halbbrüder. Man will da immer so eine Kunstbruderschaft machen, aber so ganz haut das alles ja nicht hin. Nicht? Ich bin da auch zu stark bei Luther noch. Aber immerhin, die Bruderschaft, dass sie alle eins seien, würde ich auch sagen. Wollen wir halt? Er guckt mich ganz groß an. Aber nun muss ich sagen, wegen der Million. Nicht, ich bin Millionär, aber nicht auf Erden, sondern im Himmel. Und sind wir denn Kinder, so sind wir auch, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Ich lebe von der Erbschaft. Aber jetzt lebe ich nicht von der Erbschaft direkt, die kriege ich morgen ausbezahlt. Ich lebe jetzt von Zinsen. Ich hebe dauernd jeden Morgen die Zinsen ab. Und da komme ich glänzend mit rund. Ich lebe von Zinsen. Oh, 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 Bruder, Bruder, da wollte er was, redet da. Ich sage, nun mal nix, kommen Sie her. Nicht, jetzt sind wir nun mal, Gott hat uns beides zusammengeführt, mitkommen, wir gehen ins erste Hotel. Ich sage, Ober, los, Speisezettel her. Na, da kam mit der Speisekarte, ich sage, suchen Sie sich ein Menü aus. Nicht, und dann hat er sich da, wollte er nicht ran, er suchte immer da oben bei den Billigeren. Ich habe gesagt, das Teuerste, ich will nicht sagen, was gekostet hat. Ich sage, das kriegt der Halbbruder. Nicht, und er wollte ran, und dann wurde er aufgefahren. Und dann hat er mich angeguckt, in den Arm genommen und sagte immer, oh, 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 Bruder, Bruder, im Himmel sehen wir beide uns wieder. Ich sage, ja, ja, wo die Millionäre sind, nicht? Versteht ihr? Aber da habe ich mal wieder gesehen, wie wichtig das ist, was Johannes auch tut, dass wir Christus als Mittelpunkt nehmen, mit Christus den Reichtum beginnen. Von der Erbschaft, nicht? Und dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, dem alles gehört. Und der alles bekommt. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, haben wir auch Gemeinschaft mit den anderen. Nicht? Denn wenn du introvertiert lebst, dann hast du keinen Kontakt. Nicht? Wenn du immer nur an dich denkst, nicht, dann ist die ganze Welt, lacht sie nicht. Dann bist du dauernd, hast du was zu reden und zu nörgeln und zu stänkern. Nicht? Es gibt Menschen, die stehen morgens auf und stänkern den ganzen Tag. Nicht? Das ist fürchterlich. Nicht? Nicht, wie arm die sind. Nicht? Können sich überhaupt nicht freuen. Nicht? Wie arm, nicht? Und wie kann man sich doch freuen, nicht? Wir haben mich gefreut über den Sharlach Maloka, den größten Erweckungsprediger Afrikas. Und als der bei mir war, nicht? Da hat er, also bei mir im Zimmer war, ich wohne doch ganz schön. Da haben die anderen seine Begleitung, die guckten die schönen Möbel und bei mir die schönen Zimmer an. Sharlach, als er hier war, der machte die Tür auf und sprang draußen hin und legte sich auf den Boden und das Grün hat er in Afrika, gibt's so nicht. Dann lag er die Nase in den Grün und die Blümchen Und er kam aus Erstaunen, der ist überhaupt die ganzen Tage nur draußen gewesen. Meine Möbel hat er überhaupt nicht gesehen. Versteht, das war für ihn pipigal, nicht? Aber die Natur, die hat er eingetrunken. Und das, da habe ich gesehen, der hat noch einen Blick dafür, nicht? Die anderen haben gar keinen Blick mehr dafür. Die gehen durch die Natur, nicht? Aber der sieht das noch, nicht? Und der erlebt das noch. Die Erlebniskraft, die kann man nur bei Christus wieder gewinnen. Dass man das Kleine erlebt und das Kleine sieht und sich über das Kleine auch freuen kann. Über die ganz kleinen Dinge freuen kann. Über ein Blümchen. Nicht? Und bei Jesus ist es so, nicht? Der Souvenir Achilles kam zu mir, da habe ich das auch mal erlebt, ich habe es in einem Artikel geschrieben, und der hat oft bei mir gewohnt, ist mein lieber Freund, er prägt hier ja auch oft mit seinen 5 Kindern, und da war der Kleine, so ein kleiner Boy, der kam auch, und als der bei uns da ins Haus kam mit seiner Familie und da Gast war, da kam der Kleine zu mir und sagt, Onkel Kenno, war ein wohlerzogener Junge, angeblich soll es hier einen großen Sandhaufen bei dir geben. Darf ich den besichtigen? Er drückte sich ganz fachgerecht aus. Nicht? Ich guckte ihn an, ich sage, jawohl, wir wollen die Besichtigung machen. Komm mit, Manfred. Und dann war da bei mir, da im Wald, ein großer Sandhaufen. Und der Junge geht so dreimal sachverständig rum und nickt. Und dann bleibt er so stehen. Das Wort werde ich nie wieder vergessen. Und sagt, na ja, sagt er sich. Der Besuch hat sich doch gelohnt. Für ihn war der Bezug der Sandhaufen. Nämlich mit seinem Kinderverstand dachte er sich, aus diesem Sandhaufen kann ich in diesen Tagen das und das bauen. Nicht? Das war der echte Bezug. Und seht ihr, in diesem Bezug war er glücklich. Nicht? Und das war echt kindhaft. Das andere interessierte ihn nicht, was in meiner Wohnung oder was ich ihm da sah. Aber der Sandhaufen. Und da hat er auch drin gelebt. Nicht? Und so meine ich, wenn ich Christ werde, dann komme ich in den richtigen Bezug. Mein Leben kommt in den urtümlichen Bezug, ich in den erfüllten Bezug. Ich lebe nicht mehr am Leben vorbei. Ich habe Blick für den Bruder, Gemeinschaft unter ein. Ich kann den anderen auch sehen mit seiner Not. Ich kann ihn abholen, ich kann für ihn da sein. Sonst sehe ich immer nur mich und meine, mir entginge immer was. Ich bin immer in Torschlusspanik, wie bei der Weltmeisterschaft, nicht? Immer unterwegs, immer gib ihm Saures, nicht? Versteht ihr? Und dann lebe ich endlich in einem echten Bezug. Nicht? Und mein Leben, und deshalb bin ich ruhig und bin überlegen. Denn was mir mein Gott hat zugedacht, das wird mir auch ins Haus gebracht. Und ich sterbe nicht eher, als Gott will. Und wenn ich sterbe, gut. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist die Stunde da. Wir laufen davor nicht weg. Aber seht, in diesem Bezug leben, das gibt, dass eure Freude völlig sei. Wenn ich mit Gott verbunden bin, durch Christus, das meint Johannes, und mit dem Nächsten auch verbunden bin und eine andere Gemeinschaft habe, nicht? In derselben Familie bin und dann Familiengeist da herrscht, nicht? Dann ist meine Freude völlig, nicht vollkommen. Er hat gesagt, noch einmal kommt das Wort im Evangelium vor, als Jesus zum Kreuz geht, da sagt Jesus, dass eure Freude voll, nicht? Nämlich, und da sagt er, diese Freude im Urtext steht, muss eigentlich über euch kommen. Die vollkommene Freude, also die muss vom Himmel kommen, wie am, nicht siehe, ich verkündige euch, Große, das ist eine Engelsbotschaft. Die haben wir nicht, die können wir nicht importieren, die können wir auch nicht bezeugen, die kann Gott uns nur bezeugen, die vollkommene Freude. Und deshalb konnte die Weihnachtsbotschaft nur von Engeln verkündet werden. Menschen können die nicht verkünden. Und Jesus hat gesagt, das ist die vollkommene Freude, nicht, dass ich mich vergessen darf, dass ich meine Vergangenheit in Ordnung habe und meiner Zukunft gewiss bin. Das, was kommt, der dreimal heilige Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, vor dem nichts gilt als sein Eigenbild, in ihm kann ich Vergebung meiner Sünden haben. Und wenn die mir entschwindet und ich meinen Purzelbaum schlage, dann soll ich nicht so lange bei dem Sündigen mich aufhalten und nicht so ewig danach trauen, denn ob jemand auch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Christus, der gerecht ist. Aber ich soll auch im Lichte leben. Und so wir im Lichte leben, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wenn was Dunkles da ist, Flecken, dann lass sie dir weggeben. Nicht? Das Blut Jesu, das arbeitet besser, als wie meine Konstrukte da, wenn meine Frau morgens die Oberhemde da reinschmeißt, dann klingelt es immer. Wenn ich dann noch im Bett liege, dann denke ich immer, ja, Kenner, jetzt musst du in die andere Konstrukte. Nicht? Du musst ja auch mal bei Gott überholt werden. Nicht? Du bist noch nicht fertig. Nicht? Zeige mir, tilg all meine Sünden, Herr, mit deinem Blut. Nicht, dass ich in der Vergebung lebe und von der Vergebung immer herkomme. Nicht nur, wenn ich selber aus der Vergebung lebe, kann ich auch anderen vergeben. Sonst bin ich dauernd ärgerlich. Da meine ich immer, nicht der andere tut mir Unrecht. Nicht? Und kapiere nicht, dass ich genauso veranlagt bin wie der auch. Nicht? Und ich ihm helfen sollte. Und unter keinen Umständen hassen sollte. Gefährlich wird es immer, wenn Christen hassen. Gestern sagte mir eine Frau, die herkam, nicht? Und er ist schwer Unrecht geschehen. Sie ist operiert worden. Sie sagt, ich hasse den Arzt. Ohne zu fragen, hat man ihr die Rippen weggeschnitten. Nicht? Und jetzt leidet sie, dauernd schweißgebadet. Sie wollte wissen, ob sie klagen soll. Und alles das, alles richtig. Nicht? Aber versteht, wenn einer so auch von einem Arzt betrogen wird, nicht? Und so in solche Hände fällt, dann ist klar, dass etwas in uns hochkommt, von Hass leicht. Nicht? Dann möchten wir den anderen zur Sau machen. Wir möchten ihn K.O. schlagen. Nicht? Wenn ich ihn nur hätte, nicht? Versteht ihr? Nicht? Dann kommt diese Ecke. Und das ist eine ganz üble Ecke bei uns. Glaubt mir, wenn ich heute sterben würde, damit schließe ich, das habe ich noch nicht erreicht. Und das wäre meine größte Schuld. In Aalen bin ich manchmal verleumdet worden. Menschen haben mir übelst nachgesagt. Es ist einmal eine Untersuchung gewesen. Nicht ein Funke Wahrheit, alles war erlogen. Aktenkundig, alles da. Nicht? Seitdem habe ich im Landeskirchenamt einen unbeschränkten Vertrauenskredit gehabt. Ist das klar? Aber, wisst ihr, eins habe ich nicht erreicht. Wenn bestimmte Leute mir nachher, obwohl ich nichts hängen blieb, nicht versteht ihr, aber als dann die Sache vorüber war, nicht? Wenn ich in allen diese Leute mir begegnet, auf der Straße, die mich da, nicht, was auswischen wollten, dann habe ich zwar gesagt, guten Morgen, aber in meinem Herzen, versteht ihr, dachte ich, verstehst du? Es war eine Höflichkeit, aber es war kein echtes Vergehen. Ist klar? Da war, ich kriegte die Wellen nicht hin, die Jesus gekriegt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wisst ihr, wie schwer ist das für uns, nicht? Dass wir nicht widerschelten, nicht hassen. Nicht? Ich übe dran, nicht? Und in der letzten Predigt in Aalen, die ich gehalten habe, habe ich in der brechenvollen Kirche gesagt, wenn ich heute mal überschaue, die 34 Jahre, wo ich bei euch Pfarrer war, ich habe euch sicherlich, da bin ich am wenigsten schuldig geworden, die Wahrheit gesagt. Ich habe euch gesagt, ohne Buße und Bekehrung kommt ihr nicht hin. Das habe ich rücksichtslos gesagt. Ich habe kein Blatt vor denen. Nicht, das hat vielleicht keiner getan, hier von den anderen Pfarrern, so wie ich. Aber einmal, da bin ich schuldig geworden. Da bitte ich euch heute alle um Vergebung. In der Liebe. Ich habe das nicht erreicht, was Jesus sagt. Lieben wie er daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes hat es versucht und vielleicht hat er es am meisten erreicht, der Donnersohn, durch Christus. Amen.